Felix Lasky hatte nicht viel Geld, obwohl er ein sehr reicher Mann war. Sein Vermögen steckt in Aktien, Beteiligungen, Immobilien und diversen nebulösen Investitionen, beispielsweise einem zur Hälfte fertiggestellten Drehbuch für einen Spielfilm oder dem Drittelanteil an der Erfindung eines Geräts zur Herstellung von Instant-Kartoffelchips. Die Zeitungen berichteten gern und oft darüber, dass Leskys Besitztümer in Bargeld umgewandelt Abermillionen Pfund ausmachten, und Lasky wies ebenso gern und oft darauf hin, dass es praktisch unmöglich sei, seine Reichtümer in Bargeld zu verwandeln. Felix Lasky ging mit flotten Schritten vom Waterloo-Bahnhof in Richtung Innenstadt, denn er vertrat die Ansicht, dass körperliche Trägheit bei Männern seines Alters die Gefahr von Herzattacken heraufbeschwor. Die Sorge um das körperliche Wohlbefinden war in Leskys Fall geradezu lächerlich, denn er war so fit und gesund wie der gesündeste Mann Anfang der 50 im Umkreis von einer Meile. Fast 1,90 groß, mit einer Brust wie der Bug eines Schlachtschiffes, war Lasky ungefähr so herzanfallgefährdet wie ein junger Bulle. Seine Kleidung, vom blauen Seidenhemd bis hin zu den handgefertigten Schuhen, war teuer. Gemessen an den Maßstäben des Londoner Banken- und Börsenviertels war Lasky ein Dandy. Seine Vorliebe für exklusive Kleidung war darauf zurückzuführen, dass die Männer in dem Dorf, in dem er das Licht der Welt erblickt hatte, meist Latzhosen aus Baumwolle und Schlägermützen getragen hatten, so dass sein elegantes Outfit Lasky immer wieder ein Hochgefühl vermittelte, weil es ihn daran erinnerte, wie weit er es gebracht hatte. Außerdem gehörte die Kleidung zu seinem Image, dem eines Freibeuters des Londoner Big Business. Leskys Geschäfte waren für gewöhnlich mit Risiken verbunden oder mit Opportunismus oder mit beidem, und Lasky sorgte zusätzlich dafür, dass seine Geschäfte nach außen hin noch gewagter erschienen, als sie es ohnehin schon waren. Er stand in dem Ruf, den richtigen Riecher zu haben, und das war mehr wert als eine eigene Handelsbank. Von diesem Image hatte Peters sich blenden lassen. Peters arbeitete für die Bank von England, der ultimativen Quelle aller gesetzlichen Zahlungsmittel Großbritanniens. Seine Aufgabe bestand darin, sowohl für die Beseitigung als auch für den Druck und das Prägen von Papiergeld und Münzen zu sorgen. Natürlich traf Peters nicht die Entscheidung, was die Summen betraf, die vernichtet oder produziert wurden. Das wurde auf einer viel höheren Ebene beschlossen, vermutlich im Kabinett. Aber Peters besaß Insiderwissen. Zum Beispiel wusste er, wie viele 5-Pfund-Noten die Barclays Bank benötigte, bevor seine Bosse es wussten. Lasky hatte Peters auf einer Cocktailparty kennengelernt, die anlässlich der Eröffnung eines Verwaltungsgebäudes gegeben worden war, das eine Discount-Ladenkette errichtet hatte. Lasky besuchte derartige Veranstaltungen aus einem einzigen Grund: um Leute wie Peters kennenzulernen, die sich eines Tages als nützlich erweisen konnten. 5 Jahre nach der Cocktailparty war Peters nützlich geworden. Lasky hatte ihn in der Bank angerufen und ihn gebeten, ihm einen Numismatiker zu empfehlen, der ihn beim fingierten Ankauf einiger alter Münzen beraten sollte. Peters erklärte, er selbst wäre Sammler, wenn auch nur in kleinem Maßstab, aber er wäre gern bereit, sich die Münzen anzusehen, falls Lasky einverstanden sei. »Großartig«, erwiderte Lasky und sauste los, um die Münzen zu holen. Peters riet ihm, sie zu kaufen. Plötzlich waren sie Freunde. Es stellte sich heraus, dass Peters Frühaufsteher war, was zum einen daran lag, dass er ein Morgenmensch war, zum anderen, dass Geldbewegungen, die Umlagerung und der Transport von Bargeld größtenteils morgens stattfanden, so dass Peters den Hauptteil seiner Arbeit bis gegen 9 Uhr früh erledigen musste. Lasky stellte fest, dass Peters jeden Tag um 6:30 frühstückte, und zwar in einem ganz bestimmten Café, worauf Lasky es sich zur Gewohnheit machte, Peters Gesellschaft zu leisten. Zuerst gelegentlich, dann regelmäßig. Lasky gab vor, selbst ein Frühaufsteher zu sein, und er stimmte in Peters Lobeshymnen ein, was die stillen Straßen und die frische Luft am frühen Morgen betraf. In Wahrheit war Lasky ein Langschläfer. Doch er war bereit, Opfer auf sich zu nehmen, falls auch nur die vage Möglichkeit bestand, seinen groß angelegten Plan in die Tat umzusetzen. Schwer atmend betrat er das Café. In seinem Alter hatte ein Mann schließlich das Recht auf ein bisschen Erschöpfung, mochte er sich in noch so guter körperlicher Verfassung befinden. Im Innern des Lokals roch es nach Kaffee und frischem Gebäck. Lesky schaute sich um und sah, dass Peters bereits an einem Tisch am Fenster saß. Er ließ sich am Tresen eine Tasse Kaffee und ein Leberwurst-Sandwich geben und setzte sich zu Peters an den Tisch.
»Wird ein schöner Tag heute«, sagte Lesky.
Peters erwiderte, »ein wunderschöner Tag. Wahrscheinlich kann ich schon um 16:30 in meinem Garten sein.« Lesky nahm einen Schluck Kaffee und betrachtete sein Gegenüber. Peters hatte sehr kurzes Haar und einen kleinen Schnauzer und sein Gesicht sah verhärmt aus. Er hat noch gar nicht mit der Arbeit angefangen und dachte jetzt schon an den Feierabend. Was für ein armseliges Leben, dachte Lesky, und verspürte eine kurze Aufwallung von Mitleid für Peters und all die anderen kleinen, unbedeutenden Männer, für die Arbeit das Mittel war und nicht der Zweck.
»Aber mir macht die Arbeit Spaß«, sagte Peters,
als hätte er Leskys Gedanken gelesen. Lesky ließ sich seiner Staunen nicht anmerken. »Aber Ihr Garten macht Ihnen mehr Spaß.«
»Bei einem solchen Wetter ja. Haben Sie auch einen Garten, Felix?«
»Meine Haushälterin kümmert sich um die Blumenkästen. Ich bin nicht der Typ, der irgendwelchen Hobbys frönt«, erwiderte Lesky und fragte sich, warum Peters gezögert hatte, ihn mit dem Vornamen anzureden.
»Wahrscheinlich ist der Mann dir gegenüber ein bisschen ehrfurchtsvoll«, sagte er sich.
»Gut.«
»Sie haben keine Zeit, nicht wahr?«, sagte Peters. »Ich könnte mir vorstellen, dass Sie sehr hart arbeiten.«
»Das sagt man mir nach. Ja, aber ich tu's gern. Wissen Sie, ich ziehe es vor, zwischen 6 Uhr morgens und Mitternacht 50.000 Pfund zu verdienen, als mir im Fernsehen Schauspieler anzusehen, die nur so tun, als würden sie sich gegenseitig umbringen.«
Peters lachte.
»Ich hätte nie damit gerechnet, dass der einfallsreichste Kopf der Londoner Geschäftswelt keine Fantasie hat. Ich kann Ihnen nicht ganz folgen. Sie lesen keine Romane und Sie gehen auch nicht ins Kino, stimmt's?«
»Stimmt.
Sehen Sie, das ist Ihr schwacher Punkt. Sie können sich nicht in Fiktionen hineinversetzen. Aber das gilt für die meisten unternehmerisch tätigen Menschen. Diese Fantasielosigkeit scheint mit dem gesteigerten geschäftlichen Scharfsinn erfolgreicher Unternehmer einherzugehen, genauso wie ein Blinder ein gesteigertes Hörvermögen entwickelt.«
Lesky verzog das Gesicht.
Von Peters analysiert zu werden, behagte ihm ganz und gar nicht.
»Kann schon sein«, murmelte er.
Peters schien Leskys Unbehagen zu spüren. »Die Karrieren großer Unternehmer haben mich immer schon fasziniert«, sagte er versöhnlich.
»Mich auch«, erwiderte Lesky, »aber noch mehr Ihr Geld.«
»Was war eigentlich Ihr erster Coup, Felix?«
Lesky entspannte sich. Endlich konnte er sich wieder auf gewohntem Boden bewegen.
»Woolwich Chemicals, würde ich sagen«, antwortete er, »ein kleines pharmazeutisches Unternehmen. Nach dem Krieg hatte die Firma eine kleine Ladenkette eröffnet, Apotheken und Drogerien, mit dem Ziel, sich einen Markt für die eigenen Produkte zu sichern. Das Problem bestand allerdings darin, dass diese Leute zwar alles über Pharmazie wussten, aber vom Einzelhandelsgeschäft nicht die leiseste Ahnung hatten. Mit dem Ergebnis, dass die Ladenkette den größten Teil der Gewinne des Mutterunternehmens auffraß. Damals habe ich für einen Börsenmakler gearbeitet. Ich hatte mir ein bisschen Geld auf die Seite gelegt, mit dem ich spekulieren konnte. Tja, dann bin ich zu meinem Boss gegangen und habe ihm die Hälfte des Gewinnanteils angeboten, falls er den Deal finanziert. Wir haben das Unternehmen samt Ladenkette gekauft. Die Chemiefabrik haben wir sofort an die ICI weiterverscherbelt und dabei fast den gleichen Preis erzielt, den wir für das gesamte Aktienpaket bezahlt hatten. Dann haben wir die Läden dicht gemacht und sie einen nach dem anderen verkauft. Sie befanden sich allesamt in erstklassigen Lagen.«
»Solche Transaktionen werde ich nie begreifen«, sagte Peters. »Wieso waren die Aktien denn so billig, wo die Firma und die Ladenkette doch so viel wert gewesen sind?«
»Weil das Unternehmen rote Zahlen geschrieben hat. Die Woolwich Chemicals hatten seit 2 Jahren keine Dividende mehr ausgeschüttet und die Geschäftsleitung hatte nicht den Mumm, den Krempel hinzuschmeißen. Tja, da haben mein Boss und ich es halt getan. Mut ist der entscheidende Punkt in allen Bereichen des Geschäftslebens.«
Lesky biss herzhaft in sein Sandwich.
»Das ist wirklich faszinierend«, sagte Peters und blickte auf die Uhr.
»Tja, ich muss jetzt gehen.«
»Ein großer Tag heute?«, fragte Lesky beiläufig.
»Heute ist einer der Tage, und das bedeutet immer eine Menge Kopfschmerzen.«
»Haben Sie das Problem gelöst?«
»Welches?«
»Die Fahrtroute.«
Lesky senkte leicht die Stimme. Die Sicherheitsleute der Bank von England lassen den Transport doch jedes Mal eine andere Strecke nehmen, nicht wahr? Nein. Peters war verlegen. Es war eine Indiskretion gewesen, Lasky von seinen Problemen zu erzählen. In Wirklichkeit gibt es nur eine vernünftige Fahrtroute, jedenfalls... Er verstummte und stand auf. Lasky lächelte und sagte im Plauderton, »Demnach wird der Geldtransport heute die gute, alte, direkte Verbindung nehmen.« Peters legte einen Finger auf die Lippen. »Die Sicherheitsvorschriften«, sagte er. »Verstehe.« Peters nahm seinen Regenmantel vom Wandhaken. »Auf Wiedersehen.« »Bis morgen«, sagte Lasky und lächelte breit.